Blockierte Seewege, explodierende Energiepreise und eine Diplomatie, die zwischen wirtschaftlichen Atomwaffen und geheimen Botschaften aus dem Kreml pendelt. Seit dem Beginn der Luftangriffe im Februar gegen den Iran befindet sich die Welt mal wieder im Ausnahmezustand. Während US-Präsident Trump via Truth Social verkündet, er halte alle Karten in der Hand, reist der iranische Außenminister herum, um Verbündete und Vermittler zu mobilisieren. Und mittendrin Wladimir Putin, der sagt, er würde gern Frieden stiften. Wie viel Substanz steckt in den aktuellen Vermittlungsversuchen? Stabilisiert sich durch Verhandlungen ein Regime oder wird damit ein globaler Flächenbrand verhindert? Darüber spreche ich mit Cyrus Chayek, Professor für internationale Geschichte am Geneva Graduate Institute und Experte für die Dynamiken im Nahen Osten. Guten Tag, Professor Chayek.
Guten Tag und danke für die Einladung.
Herr Chayek, der Iran bietet die Öffnung der Straße von Hormuz an, fordert im Gegenzug aber ein Ende der US-Hafenblockade und US-Außenminister Rubio nennt die Blockade Teherans eine wirtschaftliche Atomwaffe. Das ist dieses Geplänkel, das geht hin und her. Ist das für Sie ein ernsthafter Verhandlungsstart oder mehr diplomatisches Theater?
Für die Iraner ist es ein ernsthafter Start. Für die Amerikaner ist es nicht. Sie wollen zwei verschiedene Sachen. Die Amerikaner möchten gerne schon jetzt, von ganz Anfang an, über die Atomwaffen sprechen und wahrscheinlich auch über andere Angelegenheiten. Für sie ist die Blockade ein Druckmittel, das sie nicht aus der Hand geben möchten, ganz einfach, weil sie denken, dass sie damit den Iran langzeitig einfacher an den Verhandlungstisch zwingen wollen. Für die Iraner sieht die Sache ganz anders aus. Sie sind natürlich daran interessiert, zuerst die Blockade aus der Welt zu schaffen, damit sie mehr Zeit haben, damit es der Wirtschaft ein wenig weniger schlecht geht, als es ihr jetzt geht, um sich erst danach eventuell dann mit den Atomangelegenheiten zu beschäftigen. Also hier gibt es wirklich zwei ganz unterschiedliche Auffassungen und die haben etwas mit der unterschiedlichen militärischen und politischen Einschätzung und Lage und Position der beiden Länder zu tun.
Donald Trump hat Treffen seines Vize J.D. Vance abgesagt mit der Begründung, der Iran wisse selbst nicht, wer das Sagen habe, so im Sinne von, mit wem sollen wir denn sprechen, da herrscht da nacktes Chaos. Teilen Sie diese Beurteilung? Weiß man im Iran nicht, wer gerade am Drücker ist?
Man weiß es mehr oder weniger klar, aber die Lage ist im Fluss. Der Grund ist ganz einfach im Prinzip der Krieg selber. Das heißt, dieser Krieg hat jedenfalls im Moment, aber das kann sich nochmals, das kann sich ändern, den Hardlinern Oberwasser gegeben. Das sind Leute wie der Oberbefehlshaber der Revolutionsgarden, Wahidi zum Beispiel, und einige andere im Regime. Die haben im Moment Oberwasser. Das hat einen guten Grund, nämlich eben, wie ich das vorher gesagt habe, der Krieg selber. Gleichzeitig aber muss ich auch sagen, dass wir, bei wir meine ich die meisten Analysten, schon sehr aufpassen müssen, dass wir weniger radikale Kräfte oder verhandlungsbereitere Kräfte, sollen wir vielleicht sagen, nicht einfach abschreiben. Und das wäre natürlich der Außenminister, das wäre der Präsident selber und das wäre der Vorsitzende des Parlaments, Ghalibaf, der ebenfalls wahrscheinlich immer noch Teil des Verhandlungsteams ist. Die haben im Moment ein wenig weniger Macht, aber das kann sich auch ändern. Ich würde hier vielleicht zwei Punkte hervorheben. Einer ist ein politischer Punkt. Vor vielleicht zwei Tagen, drei Tagen haben sich fast alle, nicht alle, aber fast alle Mitglieder des iranischen Parlaments öffentlich in einem Brief hinter Ghalibaf und in dem Sinne auch andere verhandlungsbereite Personen gestellt. Das ist ein politisches Manöver. Was für eine Auswirkung es haben wird, ist noch unklar. Aber als solches ist es interessant. Der andere Punkt ist wahrscheinlich wichtiger und dieser ist ein wirtschaftlicher Punkt. In wahrscheinlich 2 bis 3 Wochen werden die Iraner voraussichtlich, noch nicht klar, aber voraussichtlich nicht mehr fähig sein, das Öl, das in diesen Ölquellen weiter sprudeln, das abgeschöpft werden muss, noch irgendwo zu lagern. Und wenn sie das nicht mehr können, haben sie ein langfristiges technisches Problem mit der Ölgewinnung. Das ist ein wirtschaftliches Problem, nicht ein technisch ölbezogenes wirtschaftliches Problem, das in ungefähr 2 bis 3 Wochen ein Politikum werden könnte. Weil wenn das wirklich passiert, könnte es schon sein, dass die moderateren, verhandlungsbereiten Zirkel im Iran wieder mehr Macht gewinnen gegenüber den Hardlinern. Aber im Moment haben die Hardliner wenig das Oberwasser.
Aber möglicherweise stellt sich das moralische Dilemma dann gar nicht, das einige Leute ins Feld führen, nämlich Verhandeln mit Teheran, das bedeutet zwangsläufig eine Stabilisierung des Regimes. Sie denken, die Zeit könnte zugunsten der moderaten Kräfte arbeiten.
Es könnte so sein, wir wissen es einfach nicht. Es gibt einfach zu viele verschiedene Variablen, die in verschiedene Richtungen deuten. Eine andere Variable, die ich bis jetzt noch gar nicht angesprochen habe, ist China. Und zwar nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch. Wirtschaftlich, das werden einige Hörer sicher wissen und Hörerinnen, ist China für die iranische Ölproduktion der Hauptabnehmer. Und das ist schon seit einigen Jahren so. China hat auch politische und große wirtschaftliche Interessen in anderen Golfstaaten, zum Beispiel den Emiraten, aber auch Saudi-Arabien. Aber gleichzeitig hat es eben diese wirtschaftlichen Interessen im Iran. Vor allem hat China je länger, desto weniger ein Interesse daran, dass die Sperrung, die de facto Sperrung, ja, der Hormuzstraße weitergeht. Und ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann mal den Chinesen der Geduldsfaden reißt und sie vielleicht hinter den Kulissen, nicht direkt, aber hinter den Kulissen bei den Iranern anklopfen werden und auch den Hardlinern sagen werden, so jetzt muss irgendetwas passieren, es braucht irgendeinen Durchbruch. Das könnte nochmals eine Variable sein. Da gibt es noch die russische Variable, die ist, glaube ich, weniger wichtig, aber es besteht auch. Es gibt einfach zu viele verschiedene Variablen, die in verschiedene Richtungen deuten. Ich würde sagen, ganz kurzfristig, in den nächsten paar Wochen, werden die Hardliner wahrscheinlich das Oberwasser behalten, aber schon nur mittelfristig, in 2 Wochen, 3 Wochen, könnte sich das nochmals ein wenig verschieben.
Sie haben Russland angesprochen. Wladimir Putin empfängt den iranischen Außenminister und verspricht, alles für den Frieden zu tun. Gleichzeitig weiß man, dass Russland massiv profitiert von den kriegsbedingt hohen Ölpreisen. Man spricht von bis zu 250 Milliarden Dollar Mehreinnahmen. Angesichts dieses Geldsegens, wie glaubwürdig ist Putin als Friedensstifter?
Ich glaube nicht, dass Putin sehr glaubwürdig ist. Aber ich glaube, noch wichtiger, hat er gar nicht die Mittel, wirklich. Und wahrscheinlich auch nicht wirklich das Interesse daran, wirklich als Friedensstifter hier in Erscheinung zu treten. Das Hauptinteresse, wenn nicht das einzig wahre und wichtige Interesse Putins, ist die Ukraine. Alles dreht sich um dies. Alles ist eine Funktion dieses Krieges, dieses Angriffskrieges gegen die Ukraine. Dies heißt zwar einerseits schon, dass dieser Geldsegen, der jetzt da kommt, willkommen ist. Andererseits heißt es eben auch, dass die nicht unwichtigen Arten und Weisen, in der die Ukraine von diesem Krieg nicht vielleicht profitiert, aber trotzdem fast politisch, militärstrategisch profilieren kann, dass das für Russland vielleicht auch ein Problem ist. Was ganz sicher auch der Fall ist, ist der Umstand, dass Russland aus großstrategischen Interessen den Iran als Partner nicht verlieren will. Das wäre wirklich schlecht für Russland, das ist sehr klar. Aber gleichzeitig können und zum Teil auch wollen die Russen sich hier nicht zu sehr exponieren. Also sie können den Iraner nicht ganz explizit öffentlich in einer militärischen Art und Weise so helfen, dass es ihnen besser geht. Das wäre ein zu großes Risiko für Russlands Beziehungen zu Amerika, die wiederum zentral sind für Russlands Interessen in der Ukraine. Was ich hier vielleicht noch nachschieben würde, ist ein Punkt, der uns nochmals zurückbringt zu einer Frage, die Sie vorgestellt haben. Das ist ein Punkt, den ich selber und den auch andere Analysten immer wieder betont haben, auch von Anfang dieses Krieges an, nämlich der Umstand, dass 2 Unrechte nicht ein Recht ergeben. Es ist sehr klar, dass das iranische Regime fast bei allen die Legitimität verloren hat. Diese Riesenmassaker, die verübt wurden Anfang dieses Jahres, andere Massaker, die früher verübt wurden, das ist ein Regime, das wirklich jenseits von Gut und Böse ist, kann man, glaube ich, wirklich sagen. Aber das heißt nicht, dass der amerikanisch-israelische Angriff völkerrechtskonform war. Das war er nicht. Er hat nicht nur über die Iraner, sondern auch über sehr viele andere, inklusive die Libanesen, wahnsinnig viel Leid gebracht. Und er wird, wie Sie sicher auch gehört haben, indirekt eben wegen jetzt dieser Sperrung der Straße von Hormuz die natürlich auch Irans Verantwortung ist, das ist sehr klar. Ja. Millionen von Leuten, von ärmsten Leuten in der Welt treffen, ganz einfach, weil die Öl- und die Nahrungsmittelpreise wahnsinnig heraufgehen werden. Also zweimal Minus macht nicht Plus, das ist ganz einfach zu sagen.
Bei allen Vermittlungsversuchen stellt sich auch die Frage, was wäre denn überhaupt ein denkbares Ende dieses Krieges? Es gibt auch die Einschätzung, dass der Konflikt die regionale Ordnung bereits so nachhaltig verschoben hat, durch die maritime Blockade, die Einbindung von Milizen, dass es gewissermaßen kein Zurück mehr gibt zum früheren Status.
Ich glaube, das könnte schon der Fall sein. Ich würde einige Punkte hier vermerken. Ich glaube, der erste Punkt ist, dass mit der wichtigen Ausnahme der Emirate Israels militärisch-strategisches Gehabe, die Aggressivität, mit der Israel militärisch versucht hat, seine politischen Ziele in den letzten 2-3 Jahren zu verfolgen, jetzt an seine Grenzen gestoßen ist. Der zweite Punkt ist sicher der, dass der Iran längerfristig wahrscheinlich nicht gestärkt aus diesem Krieg herauskommen wird, jedenfalls nicht regional-strategisch, glaube ich. Ganz einfach, weil er selber zu viel Geschirr verbrochen hat mit den Golf-Anrainer-Staaten. Aber gleichzeitig, und das ist vielleicht ein dritter Punkt, haben die Iraner gezeigt, dass sie sich gegenüber den Amerikanern und natürlich den Israeli nicht taktisch-militärisch, aber strategisch-politisch-militärisch behaupten können. Und das ist für Teheran ganz klarerweise ein großer Gewinn. Andererseits, das ist ein nächster Punkt, hat der Krieg ganz einfach unermessliche wirtschaftliche Schäden verursacht im Iran. Und diese werden je länger, desto wichtiger werden. Wir werden sie je länger, desto mehr sehen. Auch im Ausland. Im Inland sieht man diese natürlich alle schon, wahrscheinlich schon jetzt bis zu 2 Millionen zusätzliche Arbeitslose, eine Infrastruktur, die wahnsinnig leidet, etc. etc. Und ich glaube, diese wirtschaftlichen Konsequenzen werden je länger, desto mehr spürbar werden und werden diesen politisch-strategischen Gewinn, diesen Win, der Teheran hier verzeichnet hat, wahrscheinlich immer mehr ausbalancieren. Und ich glaube, der letzte Punkt, den ich hier machen würde, ist wahrscheinlich der, dass wir uns vielleicht verabschieden sollten von dieser Hoffnung, dass ja, es kommt irgendwie zu einer finalen Lösung dieser ganzen Frage. Also je länger, desto mehr habe ich das Gefühl, dass die Analysten, die sagen, dass es vielleicht gar keine klare Lösung geben kann im Moment, ganz einfach, weil die politischen Interessen zu sehr divergieren, zu sehr verschieden sind, dass die vielleicht recht haben. Und dass es vielleicht jetzt einfach so eine Art von Flux gibt, eine Art von unklarer, unstabiler Situation, die neue Normalität wird.
Über die aktuellen Entwicklungen rund um den Krieg im Iran habe ich mit dem Nahost-Experten Cyrus Shaikh gesprochen. Er ist Professor für internationale Geschichte in Genf. Besten Dank für das Gespräch.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.